Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Mittwoch, den 2. April. SPD, Grüne und Co. wollen, dass der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zurücktritt. Bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung am Montagabend hielt der Präsident des BAMF eine Rede. Darin forderte er die Abschaffung des individuellen Asylrechts. Jetzt fordern Politiker von SPD-Linken und den Grünen seinen Rücktritt. Rückendeckung erhält er dagegen aus der Union. Auch die vorgesetzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD wies den Vorstoß des BAMF-Präsidenten zurück. Das Asylrecht steht für die SPD nicht zur Disposition, sagte die Innenministerin, in deren Zuständigkeitsbereich das BAMF fällt. Kontingente würden schon länger diskutiert, sie seien kein wirksames, alleiniges Mittel, weil sie etwa das Problem der Kriegsflüchtlinge nicht lösten. Schleuser würden zudem nicht aufhören, Menschen nach Europa zu bringen, nur weil es zahlenmäßige Beschränkungen gäbe. Sommer, der seit 2018 die Behörde führt, erklärte Versuche zur wirksamen Eindämmung der Migration hingegen für gescheitert. Aus seiner Sicht ist ein Kipppunkt in Deutschland mit einer Überlastung der Kommunen bei der Aufnahme Geflüchteter bereits erreicht. Das im Grundgesetz gegebene Asylversprechen sei deshalb heute in seiner Unbegrenztheit gar nicht mehr praktisch einlösbar. Daraus müssten Konsequenzen gezogen werden. Sommer habe sich mit seinen Aussagen als BAMF-Präsident definitiv disqualifiziert, erklärte Grünen-Chef Felix Banaschak. Dass er als Behördenleiter ein so hohes Gut wie das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt und unsere Rechtsordnung angreift, ist mit seinem Amt nicht zu vereinbaren. Wer als Behördenchef die Kernaufgabe seines eigenen Amts, individuelle Asylprüfungen vorzunehmen, für unzeitgemäß, überflüssig oder gar falsch hält, sollte von seinem Posten zurücktreten, erklärte die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion Clara Bünger. Auch die Hilfsorganisation Pro Asyl forderte Sommers Ablösung. Wenn ausgerechnet der Leiter einer der größten Asylbehörden der Welt das Asylrecht abschaffen will, sollte er seinen Hut nehmen, erklärte Geschäftsführer Karl Kopp. Sommer wolle den Menschenrechts- und Flüchtlingsschutz auf das Niveau der 1930er Jahre zurückwerfen. Solche öffentlichen Äußerungen eines Behördenchefs widersprechen seiner Verantwortung, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner dem Handelsblatt. Ein Behördenchef hat sich an das Grundgesetz zu halten und sollte nicht öffentlich die in der Verfassung verbrieften Grundrechte in Frage stellen. Der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries stellte sich hinter Sommer. Er schlug vor, dessen Vorschlag zu folgen. Nancy Faeser zieht eine positive Bilanz bei der Zuwanderung von Fachkräften. 2024 habe es ein Plus von 77% bei deren Zuwanderung gegeben. Die Innenministerin hat am Dienstag in höchsten Tönen von der Migrationspolitik der Ampelregierung, jetzt nur noch der rot-grünen Regierung, gesprochen. Unser Ziel war es, die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken. Die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und die Schleusungskriminalität wirksam zu bekämpfen, sagte Faeser vor den Journalisten. In allen drei Bereichen sind wir stark vorangekommen. Insgesamt seien im Jahr 2024 genau 77% mehr Arbeitsvisa ausgestellt worden als 2021. Im vergangenen Jahr lag die Zahl laut Ministerium bei 172.000. Faeser lobt hier das eigene Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es soll für mehr qualifizierte Arbeitskräfte gesorgt, damit die gewünschte Migration gestärkt haben. Der vermeintliche Anstieg der Fachkräfte im Arbeitsmarkt verschleiert, dass 2021 auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie faktisch gar keine gewollte Zuwanderung erfolgen durfte. Es gab im März so wenig Asylgesuche wie zuletzt Anfang 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, sagte Faeser weiter. Schaut man auf den 10-Jahres-Zeitraum, ist der Asylrückgang in der Tat erheblich. In den 5 Jahren von 2020 bis 2024 gab es insgesamt 1.159.978 Asylanträge. In den 5 Jahren davor, also in den Jahren 2015 bis 2019, wurden hingegen insgesamt 1.796.000 Asylanträge gestellt. Das ist ein effektiver Rückgang von 35% oder 636.000 Asylanträgen. Der Vergleich ist aber nicht ganz einleuchtend, da es allein in den Jahren 2015 und 2016, also dem Höhepunkt der Migrationsbewegungen, über 1,2 Millionen Asylanträge in Deutschland gab. Konstant gestiegen ist den Angaben nach die Zahl der Abschiebungen seit 2021. Damit gab es 11.982 Rückführungen, 3 Jahre später waren es 20.084. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die letzten 10 Jahre. Zwischen 2020 und 2024 gab es 72.241 Abschiebungen aus Deutschland. In den 5 Jahren davor waren es knappe 116.000. Das heißt, bei den Abschiebungen gibt es einen Rückgang von knappen 38%. Auch die Grenzkontrollen hätten Wirkung gezeigt, laut Faeser. Seit der Einführung von Kontrollen an allen Landesgrenzen im September 2024 wurden laut Ministerium etwa 50.000 Zurückweisungen vorgenommen. Manuel Ostermann konstatiert Faeser keinen Erfolg. Der Vizechef der Bundespolizeigewerkschaft sagt, die Migrationskrise ist längst zur Kriminalitätskrise mutiert. Die Zahl der Gewaltdelikte, die Zahl der Messerangriffe, die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hier sind nicht-deutsche Täter deutlich überrepräsentiert. Dass Faeser dies nicht anspreche, wenn sie Bilanz zieht, sei für ihn ein Armutszeugnis. Frank Plassberg, der ehemalige Moderator von Hart aber fair, entschuldigt sich für seine Corona-Aussagen. Bei Hart aber fair wetterte Plassberg im Jahr 2021 gegen Ungeimpfte, jetzt bat er um Entschuldigung. Ich habe mich für die Sendung geschämt, erklärte der Moderator zu einer Philosophin, die damals Ungeimpfte verteidigt hatte und alle geben ihnen nachträglich recht, so der ehemalige Moderator. Der frühere ARD-Moderator Frank Plassberg bedauert seine Haltung während der Corona-Pandemie. Ist jede Meinung gleichwertig, fragt er beispielsweise bezogen auf die Meinung von Ungeimpften in einer der polarisierendsten Sendungen des Formats Hart aber fair. In jener Sendung vom 15. November 2021 ging Plassberg hart mit der Philosophin Svenja Flasspöhler ins Gericht. Diese versuchte verzweifelt den Standpunkt von ungeimpften Personen zu verteidigen. Heute gesteht sich Plassberg Fehler ein. Ich habe mich für die Sendung geschämt, erklärte der 67-Jährige laut der Berliner Zeitung auf dem Literaturfestival Lit Cologne bereits vor einigen Tagen. Denn am 21. März traf Plassberg im Rahmen dieser Veranstaltung erneut auf Flasspöhler und zeigte sich reumütig. In Köln befragte er Flasspöhler zu der damaligen Sendung. Diese erklärte, ich würde fast sagen, ich habe ein kleines Trauma davongetragen. Und weiter, keins meiner Argumente hat irgendwie verfangen. Es war, als würde ich gleich abgeschoben in eine Schwurbelecke, als würde ich mich als Subjekt auflösen. Daraufhin bat Plassberg auf der Bühne um Entschuldigung. Seine Frau habe ihn direkt nach der Sendung im November 2021, als die Bundesregierung die Impfkampagne mit Nachdruck verbreitet hatte, konfrontiert und gefragt, was er da gemacht hätte. Doch er habe damals nicht verstanden, dass sie darüber reden, wie eine Gesellschaft in einer Notlage miteinander umgeht, sagte er zu Flassböhler. Das tut mir furchtbar leid. Plassberg zeigte sich des Weiteren nicht nur reumütig, sondern auch einsichtig. Und eigentlich müssten sie hier heute sitzen mit einem Selbstbewusstsein bis zur Decke, weil alle geben ihnen nachträglich recht. Zu dieser Erkenntnis kommt Plassberg allerdings erst mehr als 3 Jahre nach der besagten Sendung und nachdem er seine Moderatorentätigkeit an den Nagel gehängt hat. Seit Januar 2023 moderiert Luis Klamroth die Sendung Hart aber fair. Klamroth ist mit der Klimafanatikerin Luisa Neubauer liiert. In Berlin startet der Prozess gegen einen Albaner, der einen Rentner brutal angegriffen hat. Dem 35-jährigen Rimi M. wird versuchter Mord aus Heimtücke vorgeworfen. Am 20. April 2024 wartet der 72-jährige Rentner Harry B. auf seine Bahn nach Pankow. An diesem Abend soll der Albaner den bis dahin gesunden und fitten Rentner in das Gleisbett gestoßen haben. Der heute 72-Jährige überlebte, trug aber schwere Verletzungen davon. Weil mehrere Halswirbel gebrochen waren, kann er vorerst nicht mehr ohne Hilfe gehen. Er wird aktuell in einer Spezialklinik dagegen behandelt. Die beiden Männer kannten sich nicht. Über das Motiv lässt sich nun rätseln. Die Vorgeschichte des Migranten zeigt aber, er hat offenbar Spaß an Gewalt. Offenbar prügelte er rund 2 Wochen vor seiner mutmaßlichen Attacke auf Harry B. in der Potsdamer Straße auf eine Frau ein. Rimi M. soll ihr zunächst den Weg versperrt, sie dann mit der Faust niedergeschlagen, in die Rippen getreten und ihr Haare ausgerissen haben. Als die Polizei kam, sagte er, keine Ahnung, was ich getan habe, ich wollte nur mein Vergnügen, ich mache das gerne, das macht mir Spaß. Ein Urteil wird am 12. Mai erwartet. Im Jerichoer Land in Sachsen-Anhalt weht jetzt überall die Deutschlandfahne. Was für andere Länder eine Selbstverständlichkeit ist, ist in Deutschland weiterhin eine Ausnahme. Hier hängen häufiger Ukraine-Flaggen oder die der Europäischen Union. Der Kreistag Jerichoer Land hat mit den Stimmen der CDU einen AfD-Antrag beschlossen, dass öffentliche Gebäude die Deutschlandfahne hissen müssen, und zwar jeden Tag das ganze Jahr über. Die CDU stimmte letztlich dem Antrag der AfD-Fraktion Flagge zeigen zu. Diese Entscheidung gilt auch für Schulgebäude. Gegenüber dem Deutschlandkurier äußerte sich der AfD-Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt Gordon Köhler.
Grundsätzlich ist es so, dass diese Idee mit der Deutschlandflagge selbst schon vor vielen Jahren im Landtag Sachsen-Anhalts als Antrag eingereicht wurde. Und da war die Idee also irgendwie immer schon da. Gut, wenn wir die Kraft haben, die Stärke haben, dann bringen wir das auch mal mit ein. Und jetzt war es so, seit der letzten Kommunalwahl sind wir gut vertreten. Der Kreistag im Jerichower Land, der hat knapp 42 Plätze. Wir als AfD-Fraktion haben 11 und die CDU hat mit ihrer Fraktion 13, sodass man rein von der Arithmetik her, von der Rechnung her betrachtet, auf jeden Fall die Mehrheit hat. Und das hat sich jetzt positiv entwickelt. Das heißt, wenn man ein berechtigtes Anliegen hat in Antragsform, dann fragt man rum, ob das von Interesse wäre, ob das mehrheitsfähig wäre oder nicht. Dann gibt es häufig mal Sachen, wo man nicht zueinander kommt. Das gehört genauso dazu. Und dann gibt es halt mal auch Situationen, wo dann auch andere sagen, das finden wir gut, die Idee halten wir für unterstützenswert. Bring's doch ein.
Genau. Und das habt ihr dann gemacht auf Kreisebene? Und das hat bei der CDU Zustimmung gefunden.
Korrekt, genau. Also wir hatten jetzt zwei Anträge reingereicht. Die CDU hatte auch zwei eigene Anträge. Das wurde dann im Kreistag ganz normal besprochen und dann gab es entsprechend die Abstimmung. Wir hatten beispielsweise noch den Antrag, dass die Prüfrechte des Rechnungsamtes, des Rechnungsprüfungsamtes erweitert werden und auch noch ein spezieller Fokus auf die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung gelegt wird. Das ist natürlich als Thema nicht ganz so spannend wie vielleicht jetzt unbedingt die Deutschlandfahne. Und vor dem Hintergrund freuen wir uns natürlich trotzdem, dass es rund um die Deutschlandfahne jetzt mittlerweile auch so ein großes medielles Echo gibt. Ja.
Der Beschluss, die Deutschlandfahne zu hissen, gilt auf jeden Fall auch für alle Gymnasien, Sekundarschulen und Förderschulen sowie die berufsbildenden Schulen. Hier ist der Kreis der Träger. Grundschulen befinden sich dagegen in der Trägerschaft der jeweiligen Städte und Gemeinden. Die Entscheidung des Kreistages ist für sie nicht bindend. Im Kreistag stellt die AfD mit 11 Mitgliedern die drittstärkste Fraktion. Die CDU verfügt über 13 Mitglieder, größte Fraktion ist mit 14 Verordneten, wir für das Jerichower Land. Diese Fraktion beklagt, genau wie die Linke mit 3 Mitgliedern, eine immer häufigere Zusammenarbeit von CDU und AfD. Schwarz-Rot-Gold soll nur dort wehen, wo ohnehin Fahnenmasten vorhanden sind. Die Zahl der entsprechenden Standorte konnte der Kreis auf Nachfrage von Marco Simon von der SPD, Gemeindebürgermeister in Möser, nicht nennen. Gegenüber dem Spiegel kritisierte der Sozialdemokrat die Kosten für die Deutschlandfahnen. Er hätte vor der Abstimmung gern gewusst, wie viele Fahnen benötigt werden und wie oft sie eventuell erneuert werden müssen, wenn sie ganzjährig dort hängen sollen. Eine Schwabengemeinde wehrte sich gegen einen Dönerimbiss. Einwohner und Politiker von Essingen haben sich erfolgreich gegen die Ansiedlung eines Dönerimbiss gewehrt. Nun schlagen junge Leute mit einer Petition zurück. Anfang des Jahres hatte ein türkischer Gastronom in dem 6500 Einwohnerort in Baden-Württemberg den Umbau eines leerstehenden Gebäudes in einen Dönerimbiss beantragt. Es wäre die erste Dönerbude im Ort gewesen, doch der technische Ausschuss des Gemeinderates lehnte ab. Alle 6 befragten Anwohnerfamilien hätten Bedenken wegen unangenehmer Gerüche, Lärm und Abfall angemeldet. Eine Essinger Rentnerin: Wir haben schon eine Pizzeria im Ort, das reicht. Laut Bürgermeister Wolfgang Hofer gibt es in seinem Ort seit Wochen nur noch dieses Thema. Der Rathauschef: Inzwischen haben sich Dönerbudenbetreiber aus ganz Süddeutschland gemeldet. Alle wollen bei uns einen Imbiss eröffnen. Doch die Gemeinde ließ alle Bewerber abblitzen. Soll Essing Deutschlands erste kebabfreie Stadt bleiben? Dagegen rebelliert nun vor allem die Jugend im Ort. Der 18-jährige Schüler Lukas Fuchs hat mit seinen Freunden eine Online-Petition gestartet und mittlerweile 900 Unterschriften gesammelt. Döner vereinigt Leute, sagte ein junger Mitstreiter der Schwäbischen Zeitung. Ein anderer stellte klar: Wir wollen nicht nach Aalen fahren, um einen Döner zu essen, wir möchten hier eine schöne Zeit haben. Noch ist unklar, ob Essing auf ewig standhaft bleiben wird. An einem anderen Standort wäre eine Genehmigung wohl möglich, sagte Bürgermeister Hofer, schränkt aber gleich ein: Die Auflagen sind hoch. Man müsste zum Beispiel genügend Stellplätze vorweisen und Lärmgrenzwerte einhalten. Letztlich sei es die Aufgabe des Landratsamtes, nach strengen baurechtlichen Kriterien zu entscheiden, erläutert Hofer. Auch in der 100 Kilometer entfernten Großstadt Heilbronn hat man zumindest von zu viel Döner inzwischen genug. Dort gibt es Bestrebungen, die Zahl der Kebab-Imbisse zu begrenzen. Das waren die Meldungen am Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns hier morgen früh wieder, pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.